Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um eine wirklich neue Folge, sondern um eine deutsche Zusammenfassung eines englischen Beer Talks. Das habe ich deswegen gemacht, weil mich viele Leute darauf angesprochen haben, dass sie Probleme haben, die englischen Folgen wirklich komplett zu verstehen, auch mit Hilfe des Transkriptes nicht. Und deswegen habe ich mich der KI bedient und über Google Notebook LM eine Zusammenfassung auf Deutsch gemacht. Natürlich kann ich keine Garantie für die Inhalte übernehmen. Ich kann auch nicht alles komplett nachverfolgen und kontrollieren. Aber ich denke mal, 90% oder 95% sollten hier korrekt wiedergegeben werden. Wenn es dazu Fragen gibt oder Anregungen oder sonstiges, was ihr loswerden wollt, dann gebt mir einfach Bescheid. So, jetzt aber viel Spaß mit unserer transkribierten bzw. ins Deutsche gebrachten englischen Beer Talk Folge.
So, hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns heute ein wirklich langes und super spannendes Interview angeschaut, und zwar mit dem polnischen Brauer Marcin Ostajewski.
Mhm. Und wir wollen heute mal für dich rausfinden, wie wird man eigentlich vom Hobbybrauer im Keller zu einem der wichtigsten Köpfe, der einen ja fast vergessenen Bierstil wiederbelebt?
Genau. Wir schauen uns an, was in der polnischen Bierszene gerade so los ist und entdecken dabei eine Geschichte, die viel größer ist als nur das Bier selbst. Also pack mal das mal aus.
Ja, das ist das Faszinierende daran. Diese Geschichte, die geht weit übers Brauen hinaus. Da geht es um nationale Identität, ums Bewahren von Geschichte und um diese Leidenschaft, etwas fast Verlorenes zu retten und es dann, und das ist der eigentliche Clou, es mit der ganzen Welt zu teilen.
Ja, total großzügig.
Forschung ineinander greifen.
Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Marcin Ostajewskis Einstieg in die Bierwelt war nämlich reiner Zufall. Das war kein großer Plan. Es war ein Geschenk seiner Frau.
Ein einfaches Heimbrauset.
Genau.
Der klassische Start, würde man sagen. Aber was dann passiert, ist halt alles andere als klassisch. Er braut gerade mal 6 Sude zu Hause.
6.
Also er ist wirklich ganz am Anfang seiner Hobbykarriere und da kriegt er schon die Chance, ein kommerzielles Rezept für eine Restaurantbrauerei zu entwickeln.
Das ist ein Tempo, das ist ja Wahnsinn. Stell dir das mal vor, du kriegst deine erste große Chance als Brauer und die wollen von dir ausgerechnet das eine Bier, das du absolut widerlich findest.
Hm.
Was machst du da? Es sollte nämlich ein Rauchbock sein.
Widerlich ist noch untertrieben. Also er erzählt im Interview seine bisherigen Erfahrungen mit Rauchbier. Das war eine reine Katastrophe. Er hatte mal ein polnisches Grodziski probiert.
Und das berühmte Schlenkerla?
Genau, das Schlenkerla aus Bamberg. Und beide hatte er nach einem einzigen Schluck in den Ausguss gekippt. Er hat Rauchbier gehasst.
Und jetzt soll er genau das professionell brauen. Die meisten hätten wahrscheinlich abgesagt oder, keine Ahnung, die Zähne zusammengebissen und irgendwas nach Vorschrift gebraut. Aber er macht was viel Klügeres, oder?
Ja, und das ist ein Schlüsselmoment, der seine ganze Karriere prägt. Er sagt sich halt, okay, wenn ich das brauen muss, dann brauche ich es so, dass es mehr schmeckt.
Klar.
Statt der üblichen, keine Ahnung, 50% oder 100% Rauchmalz, nimmt er nur winzige 10-15%. Er baut quasi eine Brücke für sich selbst und für die Gäste. Und das Ergebnis? Ein gigantischer Erfolg. Das Bier ist innerhalb von Tagen restlos ausverkauft. Und das Beste ist, seine totale Abneigung wird zu einer echten Leidenschaft für Rauchbiere. Er hat den Stil für sich selbst neu erfunden.
Genau. Und das ist es. Er passt das Produkt pragmatisch an, macht es zugänglicher, er klebt nicht dogmatisch an irgendeiner Stildefinition. Das ist so ein roter Faden bei ihm. Kurz darauf, wir sind jetzt so im Jahr 2012, gründet er eine der ersten 5 New Wave Vertragsbrauereien Polens mit, Olymph. Mit dem Konzept Biere inspiriert von griechischen Göttern. Aber Moment, Vertragsbrauerei, das müssen wir kurz erklären. Das ist ja ein entscheidender Punkt für die ganze Craft-Bier-Bewegung gewesen.
Absolut. Du musst dir das so vorstellen. Die hatten keine eigene, millionenteure Brauanlage. Kein Stahl, keine Kessel.
Nichts.
Stattdessen haben sie ihre Rezepte bei größeren, etablierten Brauereien eingebraut, die freie Kapazitäten hatten. Sie haben quasi Brauzeit gemietet. Das hat dieser New Wave-Bewegung in Polen überhaupt erst den schnellen Start ermöglicht, weil das finanzielle Risiko viel, viel geringer war.
Wobei, wenn man sich ihr allererstes Bier anschaut, war das Risiko trotzdem ziemlich hoch. Ein IPA, nur mit polnischem Hopfen, und die haben direkt einen 100-Hektoliter-Tank vollgemacht.
10.000 Liter.
Das sind 10.000 Liter. Für ein allererstes Bier einer unbekannten Marke.
Ein Wahnsinn. Er sagt selbst, heute wäre das undenkbar, viel zu gefährlich. Aber damals war der Markt so hungrig, so dynamisch. Es hat funktioniert. Das Bier war in einer Woche ausverkauft.
Wow. Das zeigt dir, was für eine Goldgräberstimmung da damals geherrscht hat.
Sein Weg war aber alles andere als eine gerade Linie nach oben. Es gab auch harte Rückschläge. Nach einer Zeit als Chefredakteur bei einer übernommenen Brauerei musste er aus gesundheitlichen Gründen eine Zwangspause einlegen.
Ja, er erkrankte an Hodenkrebs, musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Das hat ihn natürlich erstmal komplett aus der Bahn und aus der Branche geworfen. Die Rückkehr in die Bierwelt war dann wieder so ein typischer Martin-Zufall. Er beschreibt das nur herrlich im Interview. Eines Nachts um 3 Uhr morgens, er war nüchtern-isch, was man wohl am besten mit mehr oder weniger nüchtern übersetzen kann.
Ganz genau. Er scrollt auf seinem Handy, sieht eine Stellenanzeige von der Brauerei Fortuna und bewirbt sich aus dem Bauch heraus. Am nächsten Morgen um 8 klingelt das Telefon, der CEO ist dran.
Und er kriegt den Job und ein Grund dafür war wohl ziemlich ungewöhnlich.
Stimmt.
Ja?
Bei der Bewerbung sollte er ein Bierrezept einreichen. Die meisten hätten wohl ein Rezept für so ein 20-Liter-Heimbrausystem geschickt.
Klar, für den Hobbytopf. Eben. Aber er hat sein Rezept direkt für einen 35-Hektoliter-Sudkessel skaliert. Also für eine professionelle Anlage mit 3.500 Litern.
Das muss die ja vom Hocker gehauen haben, oder?
Absolut. Das zeigt sofort ein professionelles Verständnis für Prozesse, für Mengen, für die Industrie. Das ist ein ganz anderes Denken als bei einem reinen Hobbybrauer. Und diese Professionalität, die brauchte er auch. Denn als er bei Fortuna ankam, war das keine kleine Klitsche. Er fand sich in einer ziemlich komplexen Welt wieder.
Okay, er landet also bei Fortuna. Was ist das für eine Brauerei? Ein kleiner Craftladen? Ein Industriegigant?
Weder noch und irgendwie beides. Fortuna ist ein perfektes Beispiel für die enorme Bandbreite des modernen polnischen Biermarktes. Die bedienen praktisch jede erdenkliche Nische unter einem Dach.
Also eine klare Strategie.
Glasklar. Sie decken alles ab vom Supermarktregal bis zum anspruchsvollen Biernerd.
Okay, brich das mal für uns auf. Wie machen die das?
Sie haben verschiedene Marken für verschiedene Zielgruppen. Da gibt es zum einen die Marke Miroslav. Das ist für die klassischen traditionellen Bierstile wie Pils oder Kellerbier.
Solide Alltagsbiere.
Genau, solide, gut gemacht. Dann gibt es die Marke Kommes. Die klingt schon etwas edler.
Mhm.
Das ist sie auch. Unter Kommes laufen die starken, komplexen, lange gereiften Biere. Wir reden hier von Bieren, die oft über 10% Alkohol haben, die man jahrelang im Keller lagern kann, wie einen guten Wein.
Okay.
Und dann gibt's die Marke Fortuna selbst. Die ist vor allem für ihre Fruchtbiere und so ein historisches, süßes, dunkles Bier bekannt.
Wow, das ist ja schon eine riesige Spanne. Aber das ist ja anscheinend noch lange nicht alles.
Lange nicht. Sie produzieren auch sehr erfolgreich Cider. Sie haben ein riesiges Portfolio an alkoholfreien Bieren.
Ach, stimmt.
Haben Sie ein umfangreiches Barrel-Aging-Programm?
Moment. Da war doch auch was mit Eisdestillation. Das klingt total verrückt. Wie funktioniert das? Frieren die das Bier einfach ein?
Im Grunde ja, aber sehr kontrolliert. Bier besteht ja hauptsächlich aus Wasser und Alkohol. Wasser gefriert bei 0 Grad.
Alkohol erst viel später.
Genau. Man kühlt das Bier also so weit runter, dass das Wasser zu Eis gefriert, der Alkohol aber flüssig bleibt. Dann entfernt man das Eis und was übrig bleibt, ist eine viel konzentriertere Flüssigkeit mit deutlich höherem Alkoholgehalt. So bringen die Biere auf bis zu 21%.
Wahnsinn.
Und die reifen dann in alten Bourbon- oder Weinfässern. Das sind absolute Ausnahmebiere.
Klingt nach extrem modernen, aufwendigen Bieren. Aber das ist ja nicht alles, wofür die Marke Kommes bekannt ist, oder? Da gibt's doch diesen einen Stil, der in Polen eine riesige Rolle spielt.
Ganz genau. Und hier wird's wirklich interessant, wenn wir uns den baltischen Porter ansehen. Das ist, wie Marcin es nennt, ein halb polnischer Stil. Er hat seine Wurzeln im englischen Porter, das im 18. und 19. Jahrhundert in den Ostseeraum exportiert wurde.
Aber die Brauer dort haben es nicht einfach kopiert, richtig?
Überhaupt nicht. Sie haben es adoptiert und zu etwas Eigenem gemacht. Die wichtigste Änderung, sie haben statt der obergärigen Ale-Hefe, der Engländer, eine untergärige Lagerhefe verwendet. Also wie man sie vom deutschen Bockbier kennt. Exakt. Und es gibt dem baltischen Porter ein viel saubereres, weicheres Geschmacksprofil, ohne die fruchtigen Nebenaromen einer Ale-Hefe. Es ist stärker und röstiger als ein englisches Porter, aber gleichzeitig unglaublich elegant.
Und dieser Stil ist in Polen offenbar nicht nur eine Nische für Kenner?
Nein, er ist tief in der nationalen Bierkultur verankert. Das ist das Besondere. Selbst die drei riesigen Konzerne, die den Markt dominieren, Heineken, Asahi und Carlsberg, produzieren in Polen preisgekrönte, hoch angesehene baltische Porter.
Wirklich?
Ja. Versuch mal in Deutschland einen Konzern zu finden, der einen preisgekrönten Eisbock herstellt. Undenkbar. In Polen ist das normal.
Okay, also die Großen machen auch gute baltische Porter. Was ist dann das Besondere an dem von Fortuna, dem Kommes Porter? Wie heben die sich ab?
Durch eine fast verlorene Kunst. Das Blending, also das Mischen. Ihr preisgekrönter Kommes Porter ist immer ein Blend. Vor jeder einzelnen Abfüllung versammelt sich ein Team und verkostet Proben aus mindestens 8 bis 10 verschiedenen Reifetanks. Jeder Tank hat sich ja leicht unterschiedlich entwickelt.
Genau.
Und dann entscheiden sie, welche 4 oder 5 Tanks sie mischen, um ein konsistentes, aber gleichzeitig komplexes und alterungsfähiges Bier zu schaffen.
Das klingt ja eher nach Whisky-Herstellung oder der Assemblage von Champagner.
Exakt. Es erinnert stark an die Blenderkultur in Belgien bei den Sauerbieren oder an die ursprüngliche Porter-Tradition in England. Das ist eine Kunst für sich, die in vielen modernen Bierkulturen leider komplett verloren gegangen ist.
Apropos verloren gegangen, das bringt uns ja zu einer Geschichte, bei der es nicht nur um eine verlorene Kunst, sondern um einen komplett ausgestorbenen Bierstil ging, oder?
Ja, und damit kommen wir zur vielleicht unglaublichsten Geschichte von allen, der Wiederbelebung des Grodziski. Dafür müssen wir in die kleine Stadt Grodziski-Wielkopolski reisen, westlich von Posen. Ein Ort, der historisch ein echtes Juwel der Bierwelt war.
Dieses Bier, Grodziski, hatte seine absolute Blütezeit in den 1920er Jahren. Das war kein kleines, lokales Bier.
Überhaupt nicht.
Es war ein internationaler Exportschlager. Über 100.000 Hektoliter pro Jahr wurden in Dutzende Länder verkauft. Bis nach China und in die USA. Es wurde als der Champagner Polens vermarktet.
Eine große Sache. Und dann kam der Niedergang. Was ist passiert? Erst kam die kommunistische Zeit, Verstaatlichung, die Qualität sank. Der endgültige Todesstoß kam dann in den 90ern. Die letzte Brauerei in Grodzisk wurde von einem großen Konzern aufgekauft und kurz darauf
geschlossen.
Geschlossen. Anlagen abgebaut, Marke verschwunden. Der Stil war für fast 30 Jahre praktisch tot. Ausgestorben.
Bis die Besitzer von Fortuna auf den Plan traten.
Genau. 2011 haben sie die Ruinen der alten Brauerei gekauft, um diesen historischen Stil wieder zu beleben. 2015 kamen die ersten neuen Sude auf den Markt. Aber die Rekonstruktion war eine Sisyphus-Arbeit.
Moment, die haben nicht einfach ein altes Rezept genommen und nachgebraut?
So einfach war es nicht. Die haben einen fast schon wissenschaftlichen Ansatz gewählt. Sie haben alte wissenschaftliche Abhandlungen aus den 60ern und 70ern gewälzt, historische Dokumente aus Archiven geholt und das ist der Wahnsinn, fast 100 ehemalige Mitarbeiter und Anwohner der alten Brauerei interviewt.
100 Leute? Um den Geschmack, das Aroma, das Gefühl des Bieres so originalgetreu wie möglich wiederherzustellen.
Genau.
Das ist ja unglaublich. Was ist das denn für ein Bier, das so einen riesigen Aufwand rechtfertigt? Brich's mal für uns auf. Was macht Grodziski so einzigartig?
Also, pass auf. Die Basis. 100% mit Eichenholz geräuchertes Weizenmalz. Schon das ist ja ungewöhnlich.
Okay.
Dann ist es extrem leicht, hat nur etwa 3% Alkohol. Sein Markenzeichen ist die unglaublich hohe Karbonisierung, also sehr viel Kohlensäure. Deshalb Champagner Polens.
Mhm.
Es ist knochentrocken, aber, und das ist ganz wichtig, nicht sauer. Das unterscheidet es von anderen historischen deutschen Weizenbieren wie der Berliner Weiße oder der Lichtenhainer Gose.
Und dann ist da noch die Optik. Bei einem reinen Weizenbier erwartet man ja eigentlich eine Trübung.
Richtig. Aber das Original Grodziski war kristallklar. Das ist brautechnisch eine enorme Herausforderung bei 100% Weizen. Der Rauch ist dabei sehr dezent und elegant, ganz anders als der wuchtige Buchenholzrauch eines Bamberger Rauchbiers.
Und die Hefe ist auch speziell.
Ja, eine sehr neutrale, obergärige Hefekultur aus zwei verschiedenen Stämmen. Die gibt dem Bier sein sauberes Profil.
Bei der Recherche ist ja noch dieses faszinierende Marketingdetail von damals aufgetaucht.
Ja, das ist genial. In alten deutschen Anzeigen aus der Zeit wurde das Bier ganz klar als Grätzer Rauchbier beworben. Das Wort Rauch war ein Verkaufsargument.
Aber in den polnischen Anzeigen aus exakt derselben Zeit fehlte das Wort Rauch komplett.
Genau. Man wollte also auf dem Exportmarkt das traditionelle deutsche Image pflegen und zu Hause in Polen als modern und fortschrittlich gelten, weil Rauchgeschmack dort anscheinend als altmodisch galt.
Ziemlich cleveres Marketing. Aber was nun folgt, nachdem sie dieses Bier mit so viel Mühe wieder belebt haben, ist vielleicht der bemerkenswerteste Teil der ganzen Geschichte.
Absolut.
Okay, also sie haben Jahre und vermutlich ein Vermögen investiert, um diesen nationalen Schatz wieder zu beleben. Normalerweise würde man jetzt erwarten, dass sie das Rezept in einen Tresor sperren und eifersüchtig hüten.
Aber sie machen das genaue Gegenteil.
Etwas, das in der Branche fast beispiellos ist.
Ja. Sie entscheiden sich, ihr wiederbelebtes Juwel der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Eine komplette Open-Source-Strategie.
Das klingt nach wirtschaftlichem Selbstmord. Was genau haben Sie getan?
Sie haben die komplette detaillierte Braueinleitung online veröffentlicht. Für jeden einsehbar. Zweitens, das spezielle Eichenrauchweizenmalz, das eine Melzerei extra für Sie herstellt, haben Sie für andere Brauer zugänglich gemacht. Jeder kann es kaufen.
Okay. Und drittens, der unglaublichste Schritt. Sie haben die einzigartige Originalhefe, die übrigens mühsam aus alten Flaschen von 1939-94 gerettet wurde, an White Labs übergeben. Ein riesiges amerikanisches Hefelabor. Wow. Das heißt, jeder Brauer auf der Welt kann diese Original-Grodziski-Hefe einfach bestellen. Aber was ist die Logik dahinter? Warum gibt man seinen ganzen Wettbewerbsvorteil freiwillig auf? Die Logik ist brillant und langfristig gedacht. Sie sagen,
die großen Konzerne werden dieses Nischenbier sowieso niemals brauen, also sind sie keine Konkurrenz.
Stimmt. Und wenn ein kleiner Craftbrauer in Brasilien oder den USA ein Grodziski braut, dann nimmt er ihnen keine Kunden weg. Im Gegenteil. Je mehr Brauer weltweit Grodziski brauen, desto bekannter wird der Stil an sich. Die Kategorie wächst und wer sich dann ernsthaft für den Stil interessiert, wer das authentische Erlebnis sucht,
der wird früher oder später das Original probieren wollen, das direkt am historischen Ursprungsort gebraut wird.
Sie schaffen sich also ihren eigenen globalen Markt, indem sie andere dazu ermutigen, ihr Produkt zu kopieren. Und dieser Plan geht ja anscheinend voll auf.
Voll und ganz. Es gibt mittlerweile einen internationalen Grodziski-Wettbewerb für Profis und Heimbrauer. Biere im Grodziski-Stil gewinnen Medaillen von Südamerika bis in die USA. Es bringt Polen als innovative und geschichtsbewusste Biernation wieder auf die globale Landkarte.
Das Ganze ist also eine Meisterklasse darin, wie man kulturelles Erbe nicht nur konserviert wie in einem Museum, sondern es durch das Teilen aktiv belebt.
Genau. Es für die Gegenwart relevant hält. Es ist eine komplette Abkehr vom egoistischen Konkurrenzdenken hin zu einem gemeinschaftlichen Aufbau einer ganzen Bierkategorie. Absolut beeindruckend.
Also, fassen wir das mal zusammen. Was bedeutet das alles? Die Geschichte von Marcin Ostajewski und den Brauereien Fortuna und Grodisk ist wirklich ein beeindruckendes Beispiel für Leidenschaft, Pragmatismus und die Wiederentdeckung von fast vergessener Kultur.
Mhm.
Wir haben gesehen, wie ein dynamischer Markt aus dem Nichts entstehen kann, wie ein einzelner Brauer durch Zufälle und kluge Entscheidungen seinen Weg findet,
mhm,
und wie ein historisches Bier zu einem globalen Phänomen werden kann. Es zeigt dir einfach, dass Bier so viel mehr sein kann als nur ein Getränk. Es ist ein flüssiger Träger von Geschichte, es ist ein Symbol für regionale Identität.
Und der Beweis dafür, was möglich ist, wenn man alte Dokumente, wissenschaftliche Forschung und modernes Wissen klug kombiniert. Genau, die Wiedergeburt des Grodziski beweist ja, dass ein für tot erklärter Stil mit genügend Leidenschaft und fast schon archäologischer Forschung wieder zum Leben erweckt werden kann. Das lässt einen nachdenken. Welche anderen vergessenen Kulturschätze, sei es ein Essen, ein Getränk oder ein altes Handwerk, warten wohl noch in irgendwelchen verstaubten Archiven darauf, dass sie jemand für uns alle wiederentdeckt?
Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.bier.de. biertalk.de.